NDR Info. Echo des Tages.
Heute am ersten Tag des neuen Jahres mit folgenden Themen. Kompromiss im US-Haushaltsstreit. Nach dem Sturz von der Fiskalklippe haben sich Demokraten und Republikaner nun geeinigt. Der Senat hat den Kompromiss bereits abgenickt. Jetzt ist das Repräsentantenhaus am Zug und soll heute noch abstimmen. Umfrage hoch für die Bundeskanzlerin. Angela Merkel kann wohl optimistisch in das Wahljahr 2013 starten. Wir berichten und kommentieren. Außerdem Änderungen zum Jahresbeginn. Briefe werden teurer, Minijobber dürfen mehr verdienen und die Praxisgebühr ist ersatzlos gestrichen. Und natürlich gibt es heute Aktuelles vom Sport und der Vierschanzentournee. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Im Studio begrüßt Sie Anna Osius. Guten Abend und herzlich willkommen. Tja, es war ein spannendes Tauziehen, buchstäblich bis zur letzten Minute, kurz vor Mitternacht, also kurz vor Jahreswechsel, haben sich Republikaner und Demokraten auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit geeinigt, gerade noch rechtzeitig und trotzdem zu spät, kann man sagen, weil die Mitglieder des Repräsentantenhauses schon nach Hause gegangen waren, konnte eine Abstimmung nicht mehr stattfinden. Jetzt stürzten die USA über die viel zitierte Fiskalklippe und das soll jetzt schnellstmöglich wieder rückgängig gemacht werden. Und deshalb wird nach dem Senat heute Abend auch noch das Repräsentantenhaus über den Kompromiss abstimmen. Aus Washington berichtet Sabine Müller.
Die Lösung im amerikanischen Fiskalklippenkrimi liegt jetzt in den Händen von 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Nachdem der Senat einem Kompromissvorschlag mit großer Mehrheit zugestimmt hat, muss auch die republikanisch dominierte zweite Kongresskammer Ja sagen, damit die Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen, die um Mitternacht offiziell in Kraft getreten sind, wieder zurückgenommen werden können. Am besten wäre eine schnelle Einigung, bevor morgen die Börsen weltweit wieder öffnen und die Kurse vielleicht in den Keller gehen, weil die Fiskalklippe noch nicht entschärft ist. Aber sowohl demokratische als auch republikanische Abgeordnete hören sich nicht so an, als wollten sie sich hetzen lassen. Ich möchte den Gesetzentwurf wenigstens lesen, sagt der Republikaner Jeb Hensarling auf Fox News. Und sein demokratischer Kollege Lloyd Doggett erklärt auf CNN, er wolle dem Kompromiss gerne zustimmen, aber müsse erst mal das Feingedruckte kennen. Dass die Demokraten im Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit für den Kompromiss stimmen werden, gilt als sicher. Die Frage ist, was die Republikaner machen, denn ohne sie kann es keine Lösung geben. Um 19 Uhr deutscher Zeit wollen sie sich treffen und beraten. Wird es heute noch eine Abstimmung geben? Wollen sie den Gesetzentwurf aus dem Senat annehmen, so wie er ist, oder fordern sie Änderungen? Dann müsste die ganze Sache nochmal zurück in den Senat, was weitere Verzögerungen bedeuten würde. Je nachdem, wie viele Abweichler es bei den Demokraten gibt, reichen etwa 2 Dutzend republikanische Stimmen aus, um den Gesetzentwurf zu verabschieden. Dann wäre der Sprung über die Fiskalklippe kurz und weitgehend folgenlos gewesen, abgesehen von dem Imageschaden, den sich die US-Politik mit ihrem Last-Minute-Geschacher zugefügt hat. Und das sind die wichtigsten Punkte des Kompromissvorschlags. Die Steuererleichterungen für die Mittelschicht sollen bleiben, nur Großverdiener ab $400.000 sollen mehr zahlen. Die massiven Ausgabenkürzungen im Staatshaushalt würden für 2 Monate vertagt, um in dieser Zeit ein intelligentes Sparprogramm auszuarbeiten, anstatt einfach querbeet zu kürzen. Damit ist der nächste große Streit allerdings für Ende Februar vorprogrammiert. Und dazu kommt, dass die USA etwa zur gleichen Zeit wieder ihre Schuldenobergrenze erhöhen müssen, um zahlungsfähig zu bleiben. Viele Republikaner wittern die Gelegenheit, Präsident Obama Zugeständnisse abzutrotzen. Der republikanische Senator Lindsey Graham rät seinen Kollegen im Repräsentantenhaus ganz offen, sich jetzt nicht zu verkämpfen, sondern ihre Kräfte für den Kampf gegen die Schuldenobergrenze aufzusparen. Die dürfe nie mehr angehoben werden, solange nicht das Ausgabenproblem des Staates gelöst sei und die Sozialprogramme reformiert. Manche Beobachter in Washington glauben schon, dass der Showdown in einigen Wochen noch weit heftiger werden könnte als jetzt der Haushaltsstreit. Keine schöne Vorstellung.
Das US-Repräsentantenhaus stimmt heute Abend noch über den Kompromiss im Haushaltsstreit ab. Zur weiteren Entwicklung halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. 2013, das wird in politischen Dimensionen auf jeden Fall ein wichtiges Jahr werden. Erst die Niedersachsenwahl jetzt im Januar und dann im September neben der Landtagswahl in Bayern vor allem die Bundestagswahl. Der Kandidat der SPD, Peer Steinbrück, steht ja seit wenigen Monaten erst fest. Bei der CDU war das wesentlich einfacher. Angela Merkel geht erneut ins Rennen. Natürlich kann man sagen, bei den Beliebtheitswerten. Bettina Freitag blickt auf das Wahljahr 2013.
Gerhard Schröder hat sie schon überrundet. Angela Merkels Kanzlerschaft dauert inzwischen länger als die ihres Vorgängers. Und jetzt arbeitet sie daran, den Rekord Helmut Kohls zu brechen. 2013 strebt Angela Merkel ihre dritte Amtszeit an.
Ran an Speck, wir haben viel vor.
Und dafür darf sie nicht allein den politischen Gegner im Blick haben. Sie muss auch auf mögliche Störmanöver aus der eigenen Koalition gefasst sein. Schon der 20. Januar kann für das schwarz-gelbe Bündnis ein Schicksalstag werden. In Niedersachsen wird ein neuer Landtag gewählt. Und wenn die Liberalen an der 5%-Hürde scheitern, dann tritt womöglich FDP-Chef Philipp Rösler zurück. Merkel müsste erneut ihr Kabinett umbilden. Ein schlechtes Omen für die Bundestagswahl 9 Monate später.
Herr Rösler ist gerne Vizekanzler und das kann ich gut verstehen.
Weniger Störung muss Merkel vom allzeit unberechenbaren Chef der Schwesterpartei CSU fürchten. Horst Seehofer hat in diesem Jahr nämlich gleich 2 Wahlen zu bestreiten. Vermutlich beide im September. Erst, kurz nach den bayerischen Schulferien, die Landtagswahl. Und 1 bis 2 Wochen später die Bundestagswahl. Die genauen Termine werden noch verhandelt. Seehofer weiß, wie wichtig die CSU-Stimmen für das Wahlergebnis der gesamten Union sein werden.
Die ganze Gefahr der nächsten Monate liegt bei mir. Und deshalb sind wir fest entschlossen, dass wir in den nächsten Monaten ein schnurrendes Kätzchen sind und kein brüllender Löwe.
In Umfragen stehen CDU und CSU im Moment prima da. Einzig die Schwäche des Koalitionspartners macht ihnen Sorgen. Theoretisch könnten sie auch wieder mit der SPD regieren. Doch für beide Volksparteien ist eine Neuauflage der Großen Koalition kein Thema. Angela Merkel lehnt sie nicht rundheraus ab.
Kann man große Koalitionen ausschließen? Ausschließen kann man so etwas nicht, aber ich werde jedenfalls nicht darauf hinarbeiten.
Ihr Herausforderer Peer Steinbrück ist da entschiedener. Der SPD-Spitzenkandidat will Kanzler werden oder gar nichts. Vize unter Merkel kommt für ihn nicht in Frage.
Sekt oder Selter. Entweder mit mir eine rot-grüne Regierung oder ich stehe für eine große Koalition nicht zur Verfügung, in der die SPD, meine Partei, ja auch nicht die besten Erfahrungen gemacht hat.
So werden die Wahlkämpfe 2013 in jedem Fall Lagerwahlkämpfe werden. Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün. Obwohl die neue grüne Spitzenkandidatin Wähler auch im bürgerlichen Lager ansprechen kann. Katrin Göring-Eckardt bildet gemeinsam mit Jürgen Trittin das Wahlkampfduo der Grünen. Eine Überraschungskombi, mit der wenige gerechnet hatten und über die Trittin selber spottete.
Mutter Teresa und Darth Vader.
Aber so leicht lässt sich Göring-Eckardt nicht in eine Schublade stecken.
Bist du Mutter Teresa?
Der Wahlkampf kann also munter werden. Auch Grüne und SPD werden einander nichts schenken. Mögliche Koalitionsverhandlungen fänden dann im Oktober statt. Und sie fielen unter Umständen mitten in die Fortsetzung der Wahlkampfzeit. Denn auch in einem dritten Bundesland geht eine schwarz-gelbe Regierung ihrem Ende oder ihrer Wiederwahl entgegen. Hessen wählt vielleicht schon im November, spätestens aber im Januar 2014. Wann genau, das wird erst entschieden, wenn die Niedersachsenwahl gelaufen ist. Und die Union weiß, ob sie mit der FDP rechnen kann.
Das Wahljahr 2013. Angela Merkel geht erneut ins Rennen um das Kanzleramt. Und aktuellen Umfragen zufolge muss sich die Bundeskanzlerin jedenfalls keine allzu großen Sorgen machen. Aber das kann sich noch ändern. Und mit der Politik der CDU hat das alles herzlich wenig zu tun, findet zumindest unsere Hauptstadtkorrespondentin Katrin Brandt in ihrem Kommentar.
Für einen der verblüffendsten Momente des abgelaufenen Jahres sorgte die Kanzlerin selber, als sie nämlich im Bundestag Ende November behauptete, sie führe die erfolgreichste Regierung seit der Wiedervereinigung. Da stutzten die Abgeordneten des Koalitionslagers, ob sie das wohl richtig verstanden hatten, um dann umso heftiger gegen das Johlen der Opposition anzuklatschen. Später dürfte manchem Unionsabgeordneten aufgefallen sein, dass Merkel mal eben 8 Jahre Helmut Kohl für politisch nichtig erklärt hatte. Ein Vatermord der subtileren Art. Offensichtlich will die Kanzlerin mit dieser Behauptung von der erfolgreichsten Regierung seit der Wiedervereinigung auf Tournee gehen. Beim Bundesparteitag im Dezember wiederholte sie ihn. Da war er schon zur Selbstvergewisserung der CDU geworden. Wir sind großartig, weil wir daran glauben, großartig zu sein. Wir sind großartig, weil wir an diese großartige Kanzlerin glauben. Das ist die Botschaft. Und leider ist das auch schon alles, woran die CDU glauben kann. Unter allen gewählten Politikern ist die Kanzlerin seit Monaten unangefochten auf Platz 1. Wenn jemand im Herbst CDU wählt, dann wird er es vor allem wegen ihr tun, nicht wegen der politischen Inhalte. Dort punktet die SPD. Ob Altersversorgung, Familienpolitik, Chancen für Frauen, bezahlbarer Wohnraum oder soziale Gerechtigkeit, auf all diesen Feldern trauen die Wähler eher der SPD zu, dass sie die Probleme löst. Nur bei der Eurokrise und beim Schuldenabbau setzen sie auf die CDU. Noch muss das in der Union niemand stören. Eine eigene Mehrheit für Rot-Grün ist nicht in Sicht. Wenn aber die Wahl in Niedersachsen verloren geht, weil die FDP unter 5% fällt, gerät die Koalition in Berlin aus der Balance. Auf der einen Seite werden die Liberalen mit immer neuen Profilierungsideen ums Überleben kämpfen. Auf der anderen Seite beginnt sich die CSU für ihren Wahlkampf in Bayern warm zu laufen. Dazwischen wird die CDU zerrieben, die ohnehin gerade um ihre Identität im neuen Jahrtausend ringt. Der jüngste Parteitag hat es vorgeführt anhand der Debatte um die Homo-Ehe. Führung und Fürsorge wären da gleichermaßen nötig, um Schwarz-Gelb unfallfrei durch die Wahl zu bringen. Doch weder mit Führung noch mit Fürsorge hat die CDU-Vorsitzende und Kanzlerin bisher geglänzt. Und das ist ihre größte Schwäche. SPD und Grüne, selbstbewusst, streitlustig und einig, könnten in einer solchen Situation mit ihrer Kombination Steinbrück-Trittin das Duo Merkel-Rösler lässig lächerlich machen. Und das wäre fatal, denn ohne die FDP geht nichts für die Union. 2013 wird also das entscheidende Jahr für Angela Merkel. Als Kanzlerin kann sie die Wahl allein gewinnen. Als Parteivorsitzende muss sie um jede Stimme für die CDU kämpfen.
Ein Kommentar von Katrin Brand für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Tja, das war's dann mit der Praxisgebühr. Nach langen Monaten der Diskussion, so manchem Aufstand bei der Einführung genervten Patienten und Bürokratie bei den Ärzten, ist sie jetzt mit dem heutigen Tag wieder abgeschafft. Und auch sonst sind mit dem Jahreswechsel so einige Neuerungen in Kraft getreten. Linda Staude fasst die Änderungen zusammen und beginnt mit der Post. Denn Briefe verschicken ist jetzt teurer geworden.
Postkunden müssen für den Standardbrief 3 Cent mehr bezahlen. Umschläge mit bis zu 20 Gramm Gewicht trägt der Postbote für 58 Cent aus, statt wie bisher für 55 Cent. Die erste Preiserhöhung der Post seit 15 Jahren betrifft auch Maxi-Briefe, die für 2,40 Euro auf die Reise gehen. Das sind 20 Cent mehr. Büchersendungen werden ebenfalls teurer. Sie können nur noch Groß- oder Maxi verschickt werden und kosten bis zu 1,65 Euro. Wer noch alte Briefmarken zu Hause hat, der muss die Bestände nicht umtauschen. Die Post bietet Ergänzungsmarken im Wert von 3 Cent an, die zusammen mit den bisherigen Standardmarken auf einen Brief geklebt werden können. Seit 10 Jahren ist die Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte unverändert geblieben. Jetzt steigt sie um 50 Euro. Minijobber dürfen damit im neuen Jahr 450 Euro im Monat steuerfrei verdienen. Wer im Januar einen neuen Minijob antritt oder zum ersten Mal über 400 Euro verdient, der wird automatisch rentenversicherungspflichtig. Das kostet bei einem vollen 450-Euro-Job im Monat 17,55 Euro. Dafür gibt es zusätzliche Rentenjahre und einen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente oder Reha-Maßnahmen. Ein Zwang ist das allerdings nicht. Auf Antrag können Minijobber auf die Rentenversicherung verzichten und brutto für netto kassieren. Das Jahr der Bundestagswahl bringt kleine finanzielle Lichtblicke auch im Sozialbereich. Die rund 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel bekommen 5 bis 8 Euro mehr im Monat. Ein Single kann mit einem Regelsatz von 382 Euro rechnen. Außerdem erhöhen sich auch die Leistungen in der Pflegeversicherung. Demenzkranke, die von ihren Angehörigen zu Hause betreut werden, haben auch ohne Einstufung in einer Pflegestufe Anspruch auf Pflegegeld von 120 Euro im Monat. Wer privat eine Zusatzversicherung für den Pflegefall abschließen will, bekommt dafür eine Steuerförderung vom Staat. Und alle Patienten können künftig wieder ohne Zusatzkosten zum Arzt gehen. Die Praxisgebühr von 10 Euro wird ersatzlos gestrichen.
Und noch ein Entschluss ist heute in Kraft getreten, nur der ist um einiges finanziell gewaltiger als jede Praxisgebühr. Der EU-Fiskalpakt ist mit dem heutigen Tag offiziell angelaufen. Damit verpflichten sich 24 der EU-Staaten, angesichts der Euro-Krise Schuldenbremsen einzuführen und einzuhalten. Den größten Schuldenberg in der EU hat immer noch Griechenland. Und so beginnt das neue Jahr in Athen, wie das alte geendet ist. Die Griechen fühlen sich kaputt gespart, halten die sozialen Einschnitte nicht mehr aus und sie gehen auf die Straße. Heute gab es in Athen wieder Streiks und Demonstrationen. Christian Buttgereit berichtet.
Die Gewerkschaften protestieren damit gegen das Sparprogramm der Regierung. Demnach werden ab heute die Gehälter im öffentlichen Dienst und bei staatsnahen Unternehmen der Beamtenbesoldung angepasst. Folge sind nach Angaben von Arbeitnehmervertretern Einkommensverluste von bis zu 25%. Die Gewerkschaften kündigten weitere Proteste an, sofern die Regierung an den Kürzungen festhält. Die Griechen müssen sich im neuen Jahr auf weitere Einschnitte gefasst machen. Ab 1. April soll der gesetzliche Mindestlohn gesenkt werden, von monatlich 740 auf 586 Euro. Die Regierung in Athen hofft, dass dadurch mehr Arbeitslose eine Beschäftigung finden. Zurzeit ist in Griechenland jeder vierte arbeitslos, bei den unter 25-Jährigen sogar mehr als jeder zweite. In den vergangenen Tagen hatten tausende Griechen ihre Autos stillgelegt, weil sie die Kraftfahrzeugsteuer nicht bezahlen können, die zum 1. Januar fällig ist. Weil der Andrang bei den Zulassungsstellen so groß war, wurde die Frist zur Abmeldung von Autos um 8 Tage verlängert.
Der Schul-Amoklauf von Winnenden ist jetzt bald 4 Jahre her. Aber abgeschlossen sind die Ermittlungen noch immer nicht. Der Prozess gegen den Vater des Amokläufers läuft noch. Er soll ja seinem Sohn den Zugang zu den Waffen erleichtert haben. Der Vater hat jetzt seinerseits gegen die Ärzte eines psychiatrischen Krankenhauses Klage eingereicht. Sie hätten ihn warnen müssen, dass sein Sohn derart psychisch krank war, sagte er. Die Ärzte sollen jetzt Schadensersatz für die Opfer zahlen. Hans-Wolfgang Köhler berichtet.
Es sind 8,8 Millionen Euro, die das Klinikum am Weißenhof in Weinsberg zahlen soll. So hoch ist der Schadensersatz, den Anwalt Erik Silcher beim Landgericht Heilbronn geltend gemacht hat. Seine Begründung:
Dass die Ansprüche gegen das Klinikum wohl zum Jahresende verjährt werden, wenn wir nichts unternommen hätten. Deswegen mussten wir die Ansprüche erstmal sichern, damit keine Verjährung eintritt. Zum anderen gehen wir davon aus, dass das Klinikum Fehler gemacht hat bei der Behandlung, hat nicht die Folgen beachtet, die daraus entstehen können, wenn Fehler passieren, und haben auch die Eltern nicht rechtzeitig informiert, was für Risiken im Team schlummern.
Vom Klinikum am Weißenhof in Weinsberg gab es zu der Schadensersatzforderung noch keine Stellungnahme. Wie auch, der Rechtsanwalt hatte die Klage ja in letzter Minute am Jahresende beim Heilbronner Landgericht eingereicht, um die Verjährung zu verhindern. Das Klinikum dürfte die Papiere deshalb noch gar nicht auf dem Tisch haben. Zuvor hatte der Anwalt vergeblich versucht, mit dem Klinikum einen Verjährungsverzicht zu vereinbaren, um erst später, nach dem noch laufenden Strafprozess gegen den Vater, über Schadensersatzansprüche zu verhandeln. Aber, so Silcher:
Es gab vom Klinikum gar keine Begründung. Das Klinikum hat schlichtweg abgelehnt, die Sache erst mal ruhen zu lassen, weil wir gedacht haben, es wäre das Beste, das Strafverfahren abzuwarten und dann mit dem Klinikum in Ruhe zu verhandeln. Aber es ist schlichtweg vom Klinikum abgelehnt worden, über eine Verlängerung der Verjährung zu sprechen.
Und zur Höhe der Forderung erklärt der Anwalt:
Gut, die 8,8 Millionen sind natürlich begrenzt durch die Deckungssumme, die wir durch den Rechtsschutz bekommen können. Es geistern hier verschiedene Zahlen durch den Raum, die vor allem natürlich aufgebläht worden sind durch die Schadensersatzforderung, die die Stadt Winnenden für die Wiederherstellung der Schule in allen Belangen geltend macht. Wir halten diese große Summe, die von zwischen 17 und 18 Millionen Euro liegt, nicht für realistisch. Deswegen haben wir es auf diese 8,8 Millionen auch beschränkt, um eine sinnvolle, vernünftige Größenordnung zu haben.
Wie hoch die Ansprüche der Opferfamilien und der Stadt Winnenden zu beziffern seien, darüber müsse im Einzelnen verhandelt werden. Immerhin, so Erik Silcher, gibt es bereits eine Zusage der Haftpflichtversicherung des Vaters über 2 Millionen Euro. Geld, das nach seiner Einschätzung auf jeden Fall vor allem den Opferfamilien zukommen soll. Im bevorstehenden Rechtsstreit mit dem Weinsberger Klinikum rechnet der Anwalt erst in einigen Monaten mit einem Verhandlungstermin vor dem Heilbronner Landgericht. Falls es dann zu Schadensersatz kommen sollte, bekräftigt der Jurist:
Also wir haben mit unserem Mandanten vereinbart, dass ganz klar das Geld voll und ganz den Geschädigten, auch der Stadt, zur Verfügung steht. Das ist definitiv so, da gibt es kein Vertun, es wird kein Cent davon bei unserem Mandanten verbleiben.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das Jahr beginnt für die Elfenbeinküste mit einer Tragödie. Bei einer Massenpanik nach einem Silvesterfeuerwerk in Abidjan sterben mehr als 60 Menschen, 200 werden verletzt und unter den Opfern sind offenbar auch viele Kinder. Alexander Göbel berichtet.
Ce flash s'ouvre avec des images fortes. Abstenez-vous, si vous êtes sensible.
Gleich am ersten Tag des neuen Jahres muss die Moderatorin des ivorischen Fernsehsenders RTI traurige Nachrichten verkünden. Und sie muss warnen vor den grauenhaften Bildern, die dann gezeigt werden. Eine Straße ist übersät mit Leichen. Berge von Schuhen und zerfetzten Kleidungsstücken sind zu sehen. Rettungskräfte versorgen Frauen und Kinder. Einige Menschen irren umher auf der Suche nach ihren Angehörigen. Mindestens 60 Tote, mehr als 100 Verletzte. Das ist die bittere Bilanz der Massenpanik, die sich in der Silvesternacht im Zentrum von Abidjan ereignet hat. In der Wirtschaftsmetropole der Elfenbeinküste sollen mehr als 2 Millionen Menschen unterwegs gewesen sein, um auf den Straßen den Jahreswechsel zu feiern. Mehr als 500.000 waren es offenbar allein im Zentrum. In den engen Straßenschluchten der Hochhäuser auf dem sogenannten Plateau hatten sie das große Feuerwerk verfolgt. Dann, gegen 3 Uhr früh, kam es zur Katastrophe. Nach Angaben der Polizei herrschte nach dem Feuerwerk dichtes Gedränge. Einige 10.000 Menschen waren aus dem Plateau in andere Stadtteile unterwegs. Andere Gruppen wollten aber genau dorthin. Am Rande einer schlecht gesicherten Baustelle, heißt es in einem Bericht der Militärfeuerwehr, seien Menschen in eine Baugrube gestürzt. Dann sei es zur Massenpanik gekommen. Robert Beugré Mambé, Gouverneur des Distrikts von Abidjan.
Le flux de personnes a créé ici, au plateau.
Die schiere Masse von Menschen hat hier zu einer großen Panik geführt, zwischen dem Stadion Houphouët Boigny und dem Parlament. Viele Menschen wurden von der Menge zu Tode getrampelt oder sind erstickt. Noch werden nach Angaben des Universitätskrankenhauses von Abidjan 50 Verletzte versorgt. Unter den Todesopfern seien vor allem Kinder und Jugendliche. Die Zahl der Opfer, so heißt es, könne noch weiter steigen. Präsident Alassane Ouattara, der sich am Neujahrstag zum Unglücksort begab, sprach von einem Drama und rief eine landesweite Staatstrauer aus. Innenminister Hamid Bakayoko sagte im Staatsfernsehen, die Behörden hätten einen Krisenstab eingerichtet.
Die Circonstanz präzise. De cet événement tragique font l'objet d'enquêtes par les services de sécurité.
Die genauen Umstände dieses tragischen Unglücks werden derzeit genau untersucht. Die Regierung der Elfenbeinküste spricht allen Angehörigen der Opfer ihr tiefstes Beileid aus und sie wünscht den Verletzten, dass sie bald wieder gesund werden.
Le gouvernement adresse ses souhaits.
Die Feierlichkeiten zum neuen Jahr mit Feuerwerk und festlicher Straßenbeleuchtung hatte sich die Elfenbeinküste einiges kosten lassen. Sie sollten ein Symbol sein für den Neubeginn in dem krisengeschüttelten Land, das Bürgerkrieg und blutige Machtkämpfe mit vielen tausend Toten hinter sich hat. Präsident Ouattara hatte noch am Silvesterabend eine optimistische Fernsehansprache gehalten. Doch das neue Jahr hat für die Elfenbeinküste mit einer Tragödie begonnen. Inzwischen ist eine Debatte über die Sicherheitsmaßnahmen entbrannt. Gerade erst hatte Abidjan die Kora Awards ausgerichtet, die Verleihung des wichtigsten afrikanischen Musikpreises, gleichbedeutend mit dem Grammy. Dafür seien Stars aus den USA in Privatjets eingeflogen worden. An der Sicherheit der Silvesterfeiern habe die Regierung jedoch möglicherweise gespart.
Ein trauriger Start ins neue Jahr und den gab es auch in Deutschland, in Ulm. Dort ist in der Silvesternacht es zu einer Massenkarambolage von 12 Autos gekommen. 3 Menschen sind gestorben, 16 wurden teilweise schwer verletzt. Warum die Autos ineinander fuhren, ist noch unklar. Vermutlich gab es eine Nebelbank. Das Bild an der Unfallstelle war jedenfalls dramatisch. Peter Köppele berichtet.
Über 200-300 Meter verteilt, demolierte Autos und überall Wrackteile, Reifen, verlorene Schuhe, Getränkedosen auf der Fahrbahn, eine abgerissene Kopfstütze, ein Verbandskasten, 2 einzelne Räder eines Rollstuhles, der dem älteren getöteten Ehepaar gehört haben könnte. Dem Einsatzleiter der Polizei vor Ort, Günter Mattei, fällt es sichtlich schwer, Bilanz zu ziehen.
Verletzt wurden 13 Personen. Und zusätzlich zu diesen 13 Personen noch 3 sehr schwer verletzte Personen. Und leider müssen wir auch den Tod 3 Menschen beklagen. Es handelt sich hierbei um ein 80-jähriges Ehepaar aus Ulm und um einen 20-jährigen aus dem Raum Biberach.
Am Leichnam des jungen Mannes aus Biberach fehlt ein Schuh. Sein Wagen brannte komplett aus. Zur Todesursache lässt sich aber noch nichts sagen. Ums Leben gekommen ist auch ein Ehepaar aus Ulm, beide 80 Jahre alt. Die Toten liegen 100 Meter von ihrem Wagen entfernt. Die Seniorin muss es durch den Aufprall herausgeschleudert haben, während ihr silbergrauer Opel weiter nach vorne schoss. Erst jetzt, bei Tageslicht, können sich die Beamten ein genaueres Bild machen, sagt Günter Mattei.
Um die umfangreiche Spurenlage und auch die Beschädigungen an den Fahrzeugen abzuklären, ist es notwendig, dass sämtliche Spuren genau festgehalten werden um auch sicherzustellen, welches Fahrzeug mit welchem Fahrzeug kollidierte. Unfallursächlich könnte mit sein, es ist aber noch nicht gesichert, dass zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens starker Nebel herrschte.
Der Nebel herrschte aber nur stellenweise. Es könnte sein, dass der Vorderste plötzlich stark abbremste und dadurch den Unfall auslöste, aber das ist noch Spekulation. Auf die Frage, wie hoch wohl die Geschwindigkeit der Unfallbeteiligten war, antwortet der Einsatzleiter: hoch, sehr hoch. Unterdessen kommt ein Polizeihubschrauber. Auch der Polizeiführer vom Dienst in der Polizeidirektion Ulm, Bernhard Schnitzer, kann noch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen.
Wir setzen auch einen Polizeihubschrauber ein, der die Unfallstelle, die eine Länge von mehreren hundert Metern hat, dann von oben ausmisst und dann vielleicht nähere Aufschlüsse gibt, was da passiert ist.
Auch wie es den Verletzten geht, ist noch unklar. Drei zählen als sehr schwer verletzt. Die 13 leichter Verletzten sind allerdings ebenfalls in Ulmer Kliniken gebracht worden.
Und wir kommen zum Sport an diesem Neujahrstag und damit natürlich zur Vierschanzentournee. Heute war ja das Neujahrsspringen, das zweite Springen der Tournee. Nicole Seifert aus der Sportredaktion in Oberstdorf. Beim ersten Anlauf hat es ja ganz gut für die Deutschen geklappt. Platz 3 für Severin Freund. Wie lief's denn heute?
Ja, es lief nicht ganz so gut wie in Oberstdorf, denn die DSV-Starter haben die Podestplätze in Garmisch heute deutlich verpasst. Bester Deutscher war Andreas Wellinger auf Platz 9 und für den erst 17-jährigen Youngster war das ein tolles Ergebnis.
Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gut an, also vor allem mit zwei guten Sprüngen. Dass ich jetzt als 9. bester Deutscher bin, kann man so sehen, dass es im Vergleich zu den anderen Wettkämpfen schlechter war. Aber insgesamt mit 8 Leuten im zweiten Durchgang war es mannschaftlich ein starkes Ergebnis.
Ja, denn Andreas Wank wurde 11. Routinier Martin Schmidt überzeugte als 14. und Severin Freund wurde 15. Freund ist in der Gesamtwertung damit 5. und hat immerhin weiter gute Chancen in der Gesamtwertung unter die besten 3 zu kommen. Daher war er über seinen 15. Platz heute auch nicht allzu enttäuscht.
Mit Blick auf die Gesamtwertung nicht so wahnsinnig, weil die Gesamtwertung wird erst im Bischofshofen geschrieben und bis dahin kann immer noch viel passieren. Ich hätte natürlich sehr, sehr gern heute am besten Wettkampf gemacht. Das ist ohne Frage, wenn man in Oberstdorf Dritter wird. Aber ja, es gibt halt mal bessere Tage und mal schlechtere.
Ja, optimal erwischt hat es heute Anders Jakobsen aus Norwegen. Jakobsen sicherte sich wie bereits in Oberstdorf den Sieg und wie in Oberstdorf landete Titelverteidiger Gregor Schlierenzau aus Österreich auf Platz 2, der mit seiner Leistung auch zufrieden war.
Ja, Podest ist immer was Gewaltiges, speziell wenn die Dichte so groß ist, wenn ein Jakobsen in Überform ist, dann glaube ich, muss man sehr zufrieden sein. Es war heute eine sehr, sehr knappe Geschichte und jetzt haben wir erst die Halbzeit der Tournee und von dem her freue ich mich, wenn es jetzt Richtung Österreich geht.
Ja, denn das nächste Springen ist in Innsbruck. Morgen ist Ruhetag, übermorgen geht's dann weiter. 6 Deutsche gehen dann an den Start, darunter Severin Freund, Andreas Wellinger und Martin Schmidt. Langläuferin Hanna Kolb hat auf der 3. Etappe der Tour de Ski in der Schweiz für eine positive Überraschung aus deutscher Sicht gesorgt. Kolb erreichte beim Neujahrssprint als einzige Deutsche das Finale und verpasste als 4. hier nur knapp das Podest. Den Sieg sicherte sich Kicken Randall aus den USA. Dennis Herrmann scheiterte im Halbfinale und wurde dann am Ende 8. Auf den ersten beiden Etappen hatte die Oberwiesenthalerin ja noch jeweils den 4. Rang erreicht. Und richtig schlecht lief es bei den deutschen Männern. Von den 7 Teilnehmern schaffte keiner die Qualifikation für die Finalläufe. Bester Deutscher war Johannes Dotzler als 47. Und Maria Höfel-Riesch ist beim alpinen Skiweltcup in München im ersten Durchgang als einzige Deutsche ausgeschieden. Höfel-Riesch verlor beim Parallelslalom das teaminterne Duell gegen Viktoria Rebensburg. Nach dem ersten Durchgang sind neben Rebensburg auch Fritz Dopfer und Felix Neureuter weiter. Und das war's vom Sport.
Ja, vielen Dank, Nicole Seifert. Und damit endet auch das erste Echo des Tages im neuen Jahr. Ich bin Anna Osius und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein gutes neues Jahr 2013.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.